14. Der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich. Ausgabe September 2019. Oliver Dietrich im Gespräch mit Stefan Jockel zur Deutschen Nationalbibliothek.
Ich mache heute ein Interview mit Herrn Stefan Jockel. Er ist Pressesprecher der Deutschen Nationalbibliothek. Guten Tag, Herr Jockel.
Guten Tag, Herr Dietrich.
Es gibt ja einen Film, den ich gesehen habe. Da wird die Deutsche Nationalbibliothek als Gedächtnis der deutschen Nation bezeichnet. Was ist damit gemeint?
Ja, man kann die Deutsche Nationalbibliothek schon als Gedächtnis, als kulturelles Gedächtnis der Nation verstehen, denn wir sammeln ja alles, was in Schrift oder Ton veröffentlicht wird. Da haben wir natürlich auch schon die Einschränkung. Wir sammeln nur Veröffentlichungen in Schrift und Ton. Wir sammeln keine Gemälde, wir sammeln keine Filme, bis auf wenige Ausnahmefälle. Das heißt, wir haben einen Teil des kulturellen Gedächtnisses.
Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen notwendig, um wirklich die 2000 Medien kriegen Sie ja pro Tag geliefert. Wie können Sie das logistisch überhaupt bewältigen?
Das ist so nicht herunterzubrechen, wie viele dafür nötig sind. Wir sind insgesamt rund 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei wir ja zwei Standorte haben. Wir haben den Standort in Leipzig, dort sind wir 1912 gegründet worden. Und wir haben den Standort in Frankfurt am Main, der seit 1945 erst besteht. Der ist teilungsbedingt gegründet worden, um eben auch in den westlichen Bundesländern die Funktion einer Nationalbibliothek zu haben. Wir sind also verteilt auf zwei Standorte, arbeiten aber streng arbeitsteilig. Das heißt, ein Werk, wir werden ja nachher noch darüber sprechen, eine Veröffentlichung wird in zwei Exemplaren bei uns abgeliefert. Sie wird aber nur an einem Standort bearbeitet. Tatsächlich haben wir natürlich die Bearbeitung der Veröffentlichungen. Wir haben aber auch große Magazine, in denen die Veröffentlichungen gelagert werden, aus denen sie dann in die Lesesäle gebracht und wieder zurückgebracht werden. Wir arbeiten aber auch in einer Vielzahl von nationalen und internationalen Projekten und Gremien mit. Und auch das ist Teil der Arbeit einer Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek, habe ich gelesen, ist erst 1913 gegründet worden. Was ist mit den Werken davor passiert und was hat sich seitdem geändert? Ich meine, die Teilung durch die DDR war ja noch da.
Wir sind 1912 gegründet worden, am 3. Oktober übrigens. Mit Sammelbeginn ist der 1. Januar 1913. Die späte Gründung einer Nationalbibliothek in Deutschland hat natürlich damit zu tun, dass Deutschland als wie wir es heute kennen, beziehungsweise auch in den Vorläufern, ja auch erst relativ spät, nämlich im ausgehenden 19. Jahrhundert gegründet wurde. Vorher gab es aber natürlich bereits in den Ländern Bibliotheken. Und das erklärt auch, wo die Sammlung von Veröffentlichungen lagert, die vor 1913 ist. Wir arbeiten heute in einer Arbeitsgemeinschaft Sammlung deutscher Drucke in Deutschland kooperativ und das ist aufgeteilt in verschiedene Zeitabschnitte. Also haben wir für beispielsweise den Zeitraum 1450 bis 1600 die Zuständigkeit bei der Bayerischen Nationalbibliothek. Das geht dann weiter. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel sammelt den Anschluss bis 1700. Von 1700 bis 1800 ist die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen zuständig. 1801 bis 1870 wird von der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg hier in Frankfurt auch betreut. Dann übernimmt die Staatsbibliothek zu Berlin den Zeitraum von 1871 bis 1912. Und ab 1913 ist die Deutsche Nationalbibliothek zuständig. Wir sammeln alles, was in Deutschland erscheint, unabhängig von der Sprache. Darüber hinaus die deutschsprachige Literatur des Auslandes, aber auch Übersetzungen deutscher Werke in andere Sprachen. Wir sammeln die fremdsprachige Literatur über Deutschland.
Ich habe gehört, dass Sie auch jetzt Homepages teilweise sammeln. Sind da auch Homepages von Autoren bei?
Ja, der gesetzliche Auftrag, der zuletzt im Jahr 2006 modifiziert wurde, Damals wurde das Gesetz über die Deutsche Bibliothek überarbeitet. Es wurde um den Sammelauftrag für Netzpublikationen, wie das im Gesetz heißt, erweitert. Es schließt eben auch die Sammlung und Verzeichnung von Websites ein. Wir sammeln im Moment regelmäßig die Inhalte ausgewählter Webpräsenzen. Das sind beispielsweise Websites von Bundesbehörden, Interessenverbänden und Kultureinrichtungen. Außerdem sammeln wir zu bestimmten Themen und Ereignissen. Das sind Bundestagswahlen oder auch das 500-jährige Jubiläum der Reformation im Jahr 2017. Diese Websites verzeichnen wir im Katalog und archivieren sie auch in unserem Webarchiv. Man kann derzeit auf etwa 3500 Websites zugreifen. Autoren-Websites sammeln wir im Moment noch nicht. Eine Verpflichtung zur Ablieferung und Meldung von Websites, so wie wir das für die gedruckten Veröffentlichungen haben, gibt es da noch nicht. Wir werden das aufbauen, wir werden das ausweiten, aber das gesamte Internet zu sammeln, ist technisch einfach im Moment nicht möglich, denn es geht für uns ja nicht nur darum, die Dinge zu sammeln und sie dann irgendwie zu haben. Als Bibliothek müssen wir das erschließen, wir müssen das nutzbar machen. Sonst haben wir ein Archiv, was niemandem nutzt.
Herr Jockel, wie ist das denn mit Webseiten von Verlagen?
Da trifft das Gleiche zu, wir sammeln sie im Moment nicht.
Wenn Sie von einem Verlag 2 Exemplare von einer Veröffentlichung bekommen, wie gehen Sie genau damit um?
Die beiden Exemplare werden an einen Standort geliefert und das ist regional bestimmt, wer wohin abliefern muss. Ein Teil wird nach Leipzig geliefert, der andere Teil geht nach Frankfurt am Main. Wenn diese beiden Exemplare eintreffen, dann werden sie zunächst in einer formalen Erschließung in den Katalog aufgenommen, soweit sie nicht schon drinstehen. Denn wenn sie die Veröffentlichung zum Beispiel in einem Verlag erscheint, der im Verzeichnis lieferbarer Bücher seine Werke vorab anzeigt, dann haben wir diesen Eintrag bereits durch die Kooperation mit der MVB, die das Verzeichnis lieferbarer Bücher herausgibt. Wenn das aber nicht der Fall ist, haben wir noch gar keinen Katalogeintrag, dann legen wir den an. Zunächst mal sehr grundsätzlich. Autor, Titel, Verlag, Umfang und eine Reihe weiterer formaler Kriterien. Dann geht der Titel weiter im Haus in die Inhaltserschließung. Hier wird noch einmal geschaut, welcher Sachgruppe er zuzuordnen ist. Hier werden gegebenenfalls auch Schlagworte noch zugeordnet. Dann wird außerdem das Inhaltsverzeichnis gescannt und Volltext durchsuchbar dem Katalogeintrag mit angehängt. Dadurch erweitern Sie natürlich die Suchmöglichkeiten im Katalog, weil Sie auch Begriffe und Themen auffinden können, die möglicherweise im Titel oder in einem Schlagwort nicht mit erfasst werden. Das zweite Exemplar ist derweil an den anderen Standort geschickt worden und kann dort direkt ins Magazin gestellt werden. Das Exemplar, das bearbeitet wurde, an dem diese ganze Erschließung stattgefunden hat, geht nach Abschluss der Erschließung ebenfalls ins Magazin. Beide Exemplare sind dann an den jeweiligen Standorten ausleihbar. Allerdings nur in die Lesesäle, denn wir sind eine reine Präsenzbibliothek.
Warum müssen es immer noch 2 Exemplare sein?
Die Ausweitung auf 2 Exemplare ist ja relativ neu. Die ist erst 1990 dazu gekommen, als mit der Wiedervereinigung Deutschlands auch die beiden Standorte der Bibliothek zu einer Einrichtung vereinigt wurden. 2 Exemplare, damit wir eines in Leipzig haben und eines in Frankfurt am Main. Das hat Vorteile zum einen für die Benutzerinnen und Benutzer, denn sie können entscheiden, ob sie in Leipzig oder in Frankfurt am Main in den Lesesälen die Veröffentlichung sehen wollen. Es hat aber auch aus Bestandserhaltungsgründen natürlich den Vorteil, dass 2 Exemplare, die 400 Kilometer voneinander getrennt lagern, auch für den Fall einer größeren Katastrophe recht gut gesichert sind.
Man muss den Text durchsuchbar machen. Scannen Sie die Bücher dafür ein?
Nein, wir scannen nicht die gesamten Bücher ein. Wir scannen lediglich das Inhaltsverzeichnis. Und das ist dann auch Volltext durchsuchbar, aber nicht das gesamte Werk.
Wenn jetzt ein Autor Self-Publisher ist und möchte 2 Exemplare Ihnen schicken, ist das auch möglich oder ist das nicht notwendig?
Das ist nicht nur möglich, dazu ist er sogar verpflichtet. Im Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek ist diese Ablieferungspflicht für, dort heißt es Verbreitungsberechtigte, gesetzlich geregelt. Wer ein Werk veröffentlicht, muss es in 2 Exemplaren an die Deutsche Nationalbibliothek abliefern.
Gibt es Veröffentlichungen, die nicht abgeliefert werden müssen?
Tatsächlich gibt es eine Grenze, die auch hier festgelegt ist. Wir sammeln Veröffentlichungen, wenn sie mehr als 4 Seiten Umfang haben, also 5 Seiten müssten es dann schon sein, und wenn sie in einer Auflage von mehr als 25 Exemplaren erscheinen. Wenn ein Autor oder eine Autorin das Werk bei einem Print-on-Demand-Verlag herausgibt, dort werden ja zunächst diese Exemplare gar nicht gedruckt, dann reicht es auch, eine digitale Form abzuliefern und erst bei Überschreiten der Auflage von 25 Exemplaren das abzuliefern. Aber tatsächlich für eine gedruckte Veröffentlichung mindestens 5 Seiten, mindestens 25 Exemplare Auflage.
Nehmen Sie auch Hörbücher auf?
Ja, bei uns ist die Sammelpflicht nicht auf gedruckte Materialien beschränkt. Wir sammeln ja neben den Texten, wir sammeln ja auch Musikveröffentlichungen, wir sammeln ja auch Tonveröffentlichungen. Es ist also weder die Form eines Datenträgers notwendig, die natürlich im Falle eines Buches oder einer CD gegeben ist. Wir sammeln aber auch reine Netzpublikationen. Das ist ja die Erweiterung unseres Sammelauftrags, die im Jahr 2006 mit dem Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek eingeführt wurde, dass wir eben auch Veröffentlichungen sammeln, die lediglich in den Netzen, lediglich in digitaler Form vertrieben werden.
Bekommen Sie viele digitale Veröffentlichungen?
Das nimmt tatsächlich im Laufe der Jahre immer mehr zu. Wir sind inzwischen, davon haben wir vorhin schon gesprochen, bei etwa 2000 physischen Medien, die wir jeden Arbeitstag in die Bibliothek bekommen. Dazu kommen aber noch einmal rund 5700 Netzpublikationen, die jeden Tag in die Bibliothek kommen. Netzpublikationen sind etwas einfacher zu erschließen mitunter, weil sie natürlich im Volltext durchsuchbar sind. Und wir dort auch versuchen, nicht nur mit intellektuellen Verfahren, sondern auch mit maschinellen Erschließungsmethoden, die Katalogeinträge so zu vervollständigen, dass Nutzerinnen und Nutzer nachher in den Lesesälen oder zu Hause, denn unser Katalog ist über das Internet abrufbar, die Veröffentlichungen finden, die für ihre Forschung, für ihre Interessen von Bedeutung sind.
Ist der Katalog im Internet, ist der barrierefrei?
Ja, der Katalog ist schon barrierefrei, wie auch unser Internetauftritt barrierefrei ist. Das gilt in Maßen auch für die Veröffentlichungen, da haben wir ja dann keinen Einfluss drauf. Wobei wir natürlich elektronische Publikationen ebenfalls nur in unseren Lesesälen zugänglich machen können. Aber ob etwa als PDF eine gereichte Veröffentlichung barrierefrei ist oder nicht, das können wir natürlich nicht bestimmen. Das liegt ja in den Händen derjenigen, die dieses PDF erstellen.
Inwiefern profitieren Autoren von der Deutschen Nationalbibliothek?
Sie haben einen Ort, an dem ihre Veröffentlichungen auf Dauer bewahrt werden. Und auf Dauer bedeutet, wenn man das so betrachtet, eigentlich für die Ewigkeit. Dinge, die wir gesammelt haben, bleiben für immer in unseren Magazinen und werden für immer, für alle Zeiten zum einen über den Katalog recherchierbar sein und zum anderen in den Lesesälen einsehbar sein. Sie haben also von daher ein schönes Archiv Ihrer Werke und selbst wenn Sie das nicht in einem Verlag veröffentlicht haben, sind Sie doch als Autorin oder als Autor in der Deutschen Nationalbibliothek verzeichnet. Der Nutzen, und dafür ist die Deutsche Nationalbibliothek gegründet worden, liegt natürlich darin, dass die Gesellschaft als Ganzes, dass die Wissenschaft einen Zugriff auf alles hat, was veröffentlicht wurde und damit auch zu späteren Zeiten sich ein Bild davon machen kann, wie zu einer bestimmten Zeit gedacht wurde, wie veröffentlicht wurde, worüber geschrieben wurde.
Kann ich mir als Autor auch anschauen, wo meine Bücher stehen?
Die Magazine der Deutschen Nationalbibliothek sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie sind auch nicht sortiert. Wir haben keine Sortierung nach Autorinnen und Autoren, Aufstellung in den Magazinen, denn für uns, die wir ja alles sammeln und für immer bewahren wollen, ist Platz natürlich der Engpassfaktor Nummer 1. Das heißt, wir versuchen unsere Magazine so platzsparend wie nur möglich einzurichten und das bedeutet, dass wir die Veröffentlichungen einfach der Reihe nach in der Reihe des Eingangs im Magazin aufstellen. Das muss auch nicht sortiert sein, das bekommt eine Signatur, die ist fortlaufend Und wer ein Werk sucht, sucht es über unseren Katalog, dann wird ein Bestellschein, eine Bestellung ausgelöst und das Werk wird aus dem Magazin in den Lesesaal gebracht. Natürlich können die Magazine ab und zu schon besucht werden. Wir machen Führungen. Im Rahmen der Hausführungen kommt man in die Magazine. Es gibt Tage der offenen Tür. Auch dann werden die Magazine mit besucht. In der Regel ist ein Besuch des Magazins aber nicht möglich. Selbst unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nur zu einem kleinen Teil, nämlich denen, die tatsächlich im Magazin arbeiten müssen, Zugang in diese Bereiche.
Wie sieht denn so ein Magazin aus?
Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben die erste Bauphase in Leipzig, war in den Jahren 1914 bis 1916. Wir haben den letzten Erweiterungsbau auch in Leipzig im Jahr 2011 eröffnet. Dazwischen liegen mehrere Erweiterungsbauten in Leipzig und auch der Neubau hier in Frankfurt, den wir im Jahr 1997 bezogen haben. Die Magazine sind teilweise klassische Regale, die Metallregale, die in den Magazinräumen stehen. Wir haben hier in Frankfurt Verschieberegale, die von Hand gedreht werden. Das ist eine Kompaktregalanlage, sodass nicht zwischen jedem Regal ein Durchgang ist, sondern immer nur an der Stelle, an der gerade etwas gesucht wird. Und wir haben in Leipzig in den neuesten Magazinen elektrische Verschieberegale. Dort werden die mit einem Motor bewegt. Im Prinzip sind es aber große Räume, in denen diese Regale stehen. Die Regale sind so, dass die Beschäftigten sie ohne Leiter erreichen können. Und es gibt möglichst wenige Fenster natürlich in diesen Magazinräumen, denn Licht und Hitze sind für die dauerhafte Bewahrung von Materialien natürlich nicht so günstig. Wir haben dort elektrisches Licht. Hier in Frankfurt haben wir auch einen Lichtschacht. Die Magazine in Frankfurt sind unterirdisch. Wir haben aber einen Lichtschacht, sodass die Beschäftigten doch einen Eindruck davon bekommen können, ob es draußen hell ist oder dunkel.
Muss man auch was bei der Temperatur beachten, wenn man die Materialien lagert?
Ja, natürlich schon. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind da wichtige Faktoren. Wir haben die Magazine auf 18 Grad bei 50% Luftfeuchtigkeit klimatisiert. Dadurch ergibt sich eine optimale Lagerbarkeit. Natürlich könnte man die Werke auch einfrieren. Das wäre für die Lagerung möglicherweise noch praktischer, erschwert aber dann die Nutzung. Denn dann müssen sie ja, um in den Lesesaal gebracht zu werden, schonend aufgetaut werden und hinterher wieder eingefroren.
Wie sind Sie eigentlich Pressesprecher geworden bei der Deutschen Nationalbibliothek?
Ich habe in meiner ganzen Berufslaufbahn mit Büchern zu tun. Ich habe eine Ausbildung zum Buchhändler gemacht, später Wirtschaftswissenschaften studiert. Dann habe ich lange Zeit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels gearbeitet und in verschiedenen Unternehmen der Buchbranche und bin dann in die Deutsche Nationalbibliothek gekommen. Öffentlichkeitsarbeit war aber immer schon mein Thema an den verschiedenen Stellen.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de